Aglaya, das Jahr geht ja jetzt so langsam zu Ende. Das ist ja immer so ein bisschen die Zeit, innezuhalten und mal zurückzugucken. Wie gehst du raus aus diesem Jahr?
Persönlich ganz gut. Bin da ganz guter Dinge. Ja, wir gucken hier ja immer auf Klima- und Umweltthemen. Und da war 2024 nicht einfach. Es gab wieder Temperaturrekorde, Naturkatastrophen. Dann beim Klimagipfel in Aserbaidschan ein Minimalergebnis.
Ja, also, und gerade sieht es ja auch nicht so aus, als könnte das nächste Jahr jetzt klimapolitisch der große Wurf werden. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass viele das Thema Klimaschutz auch gar nicht mehr hören wollen.
Ja, warum das so ist, warum Klimathemen gerade nicht ziehen und wie sich das ändern könnte, das gucken wir uns jetzt an.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Aglaya Dane
und Matthias Wurms aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova. Und wir haben in Vorbereitung für diese Folge mal auf das Jahr zurückgeblickt, was da so passiert ist in Sachen Klima- und Umweltschutz.
Ja, das war eher deprimierend, ne, weil die Herausforderungen so groß sind, vor denen wir stehen. Das zeigen viele Studien. Aber in der Gesellschaft scheint die Lust, sich für mehr Klimaschutz einzusetzen, eher abzunehmen. Bei dieser Erkenntnis wollten wir aber nicht stehen bleiben.
Genau, deshalb haben wir nach Menschen gesucht, die uns Ideen liefern, warum das so ist, also warum Klimaschutz nicht mehr zieht und wie das wieder anders werden kann.
Und dabei sind wir auf den grünen Politiker Michael Kopatz gestoßen. Er ist Dezernent für Stadtplanung und Klimastrukturwandel in Marburg in Hessen. Und er hat ein Buch geschrieben, Schluss mit der Ökomoral, wie wir die Welt retten können, ohne ständig dran zu denken.
Ja, das hat uns neugierig gemacht, weil Michael Kopatz das Thema aus dieser Moralecke rausholen will. Und für ihn selbst ist es jedenfalls ganz persönlich wichtig.
Also was mich antreibt, so in finsteren Stunden, ist immer der Gedanke, also man überlegt ja auch immer mal wieder so, wie man eigentlich, es ist so ein Gefühl, da man möchte am liebsten alles hinschmeißen. So. Und dann denke ich halt immer daran, so was werden meine Enkel, wenn ich da mal welche haben sollte, die werden mich fragen später. Ja, und ich glaube, dass viele von ihren Kindern und Enkeln gefragt werden, was hast du damals gegen die Klimahitze unternommen? Und da kann ich immer sagen, ich habe gekämpft.
Jetzt haben womöglich nicht alle so viel Kampfgeist wie Michael Kopatz. Manche resignieren auch. Ja, andere werden richtig wütend, wenn es mal um Klimaschutz geht. Oder haben das Gefühl, bevormundet zu werden. Wobei genau gegen diese Bevormundung, da wendet sich Kopatz ja auch in seinem Buch. Und später erzählt er uns außerdem noch, warum Klimaschutzaktivistinnen und überhaupt alle, die sich für Klimaschutz einsetzen, warum die viel mehr feiern sollten.
Ja, bei Feiern, da bin ich ja dabei, ne?
Ja, ja.
Aber ja, ich glaube, manchen ist einfach irgendwie gar nicht zum Feiern gerade. Die gucken auf das, was verlangt wird von ihnen in der Klimapolitik und sie sollen verzichten und ihr Leben verändern und Geld ausgeben für neue Geräte oder neue Fortbewegungsmittel und. Und dazwischen ist ja auch einfach noch Alltag. Mhm. Also ne, die vielen kleinen Aufgaben und die vielen kleinen Sorgen.
Ja, und die sind ja auch real und oft auch berechtigt. Darüber haben wir mit dem Münchner Soziologen Armin Nassehi gesprochen. Und er sagt, so ist das eben. Wandel ist anstrengend und braucht Zeit. Und Wandel, ganz wichtig, muss am Ende auch funktionieren.
Naja, ich bin ein Zweckoptimist, um es mal so zu sagen. Also natürlich gibt es viele Rückschläge. Natürlich muss man sagen, die Zeit wird unglaublich knapp. Man müsste viel, viel schneller sein. Trotzdem bin ich optimistisch in der Art und Weise, dass wir doch in den letzten Jahrzehnten sehen konnten, dass es durchaus Themen gab, in denen sich Dinge doch stark verändert haben. Dass das Veränderungsprozesse sind, die tatsächlich Schritt für Schritt nur dann passieren, wenn sie sich tatsächlich im Alltag bewähren können.
Also Schritt für Schritt, ne? Wie das gehen kann. Klimaschutz mit Mini-Steps. Das lassen wir uns von dem Soziologen Nassehi gleich erklären. Er hat nämlich auch ein Buch geschrieben, das heißt Kritik der großen Geste. Und darin geht es darum, eben nicht immer große Reden zu schwingen, sondern die Leute auch mitzunehmen bei diesen Veränderungen.
Ja, aber erst lassen wir das Jahr nochmal Revue passieren, zusammen mit unserem Deutschlandfunk-Kollegen Georg Ehring. Er ist seit Jahrzehnten unser Fachmann für Klima- und Umweltthemen und wir haben ihn gefragt, wenn er daran denkt, was klimapolitisch 2024 passiert ist. Wie geht's ihm da?
Schlecht. Also es ist klimapolitisch wenig passiert und es hat heftige Rückschritte gegeben. Und es hat vom Klima her ziemliche Nackenschläge gegeben. Überschwemmungen und Dürren und Hitzewellen in ganz vielen Teilen der Welt. Unter anderem ja auch im Süden Europas, auch in Deutschland, in Bayern zum Beispiel. Im Saarland, mir fallen, je länger ich nachdenke, immer mehr solche Ereignisse ein. Und das passt überhaupt nicht zusammen, dass es beim Klimaschutz nicht vorangeht und bei der Klimaerwärmung aber sehr schnell.
Ich glaube, manchen Leuten geht es vielleicht auch so, die sich für Klimaschutz einsetzen oder sich Sorgen machen ums Klima, dass sie das Gefühl haben, sie sind damit immer, sie gehören zu immer weniger, die sich dafür einsetzen. Also sie sind damit irgendwie alleine. Teilst du diesen Eindruck?
Es sind auf jeden Fall weniger geworden, die sich dafür einsetzen. Es ist, finde ich, in diesem und im letzten Jahr so gewesen, dass die Gegner des Klimaschutzes sehr heftig mobil gemacht haben. Das hat angefangen in Deutschland mit der Debatte um das Heizungsgesetz, wo dann plötzlich der Klimaschutz die Bedrohung wurde und nicht die Klimaerwärmung. Und diese Kräfte, die also aus wahltaktischen, politischen Gründen Klimaschutz ablehnen, dass die plötzlich Oberwasser gekriegt haben und die Bedrohung dadurch völlig aus dem Blick gerät bei vielen Leuten und gerade bei wahlkämpfenden Parteien auch, dass die sich gar nicht mehr trauen, damit punkten zu wollen, wir machen was gegen die größte Bedrohung unserer Generation.
Mhm. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen, also ich sag mal 2019, so die Europawahl, da war doch Klimapolitik eigentlich das große Thema, oder? Die EU hat den Green Deal beschlossen, Fridays for Future hatte weltweit 1 Million Menschen auf die Straße geholt. Was ist da schiefgelaufen oder was ist da überhaupt passiert, dass es so gekippt ist?
Also ich glaube, bei Fridays for Future hat die Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt. Das hat diese Bewegung abrupt gestoppt, weil man plötzlich keine Massenveranstaltungen mehr machen konnte. Und was da drunter liegt, ist meiner Meinung nach einerseits der Rechtsruck. Da ist der organisierte Egoismus und auch Gruppenegoismus, Nationenegoismus groß geworden und die Bereitschaft, auf irgendwas zu verzichten oder Kompromisse zu schließen, hat ganz stark nachgelassen. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, was auf das Klimaengagement negativ wirkt, der Umstand, dass jetzt plötzlich alle, auch die sich für Klima nicht interessieren, dazu gezwungen sind, Entscheidungen zu treffen. Die Energiewende konnte man ja noch ignorieren. Da kommt der Strom aus der Steckdose, egal ob es Solarstrom ist oder Kohlestrom oder Atomstrom. Und jetzt muss jeder sich selber entscheiden, wie verhalte ich mich, wenn ich die Heizung behalte oder auswechsle. Wenn ich ein neues Auto kaufe oder mich für Bus und Bahn entscheide. Das sind die Bereiche, wo Klima jetzt auf einmal eine große Rolle spielt. Elektroauto oder Benziner oder Diesel, großes Auto, kleines Auto. Das sind Sachen, die mit Klima zu tun haben. Und da hört man dann gerne auf die, die sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Die anderen sollen mal machen, die Chinesen und so weiter. Deutschland ist schon so weit, wir lassen jetzt erstmal die anderen vor. Oder das Klima wäre gar nicht so drastisch in seiner Veränderung, wie das immer gesagt wird. Das sind alles bequeme Unwahrheiten, die den Leuten, die nichts tun wollen oder sich um das Thema drücken, ein ruhiges Gewissen verschaffen. Und dann geht das so weit, dass es bis hin zu Aggressivität gegenüber den Leuten geht, die sagen, Moment, aber die Wissenschaft sagt da was ganz anderes und wir müssen was tun.
Würdest du sagen, wir sind da gerade an so einem Knackpunkt, einfach weil wir jetzt merken, dass Klimaschutz eben bedeutet, dass wir unseren Alltag verändern, dass wir unsere Routinen verändern und dass auch das einfach mit Ausgaben und mit Mühe und mit Geld verbunden ist?
Ja, genau. Also das ist jetzt ein Punkt. Wir konnten uns da jahrelang drum rumdrücken. Wer das wollte, hat das gemacht und vielleicht auch ein bisschen übertrieben, damit anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist ja jetzt zu so einer Gewissensfrage zeitweise geworden. Aber das ist jetzt ein Knackpunkt, wo man erstmal mit der neuen Situation konfrontiert wird. So ein bisschen wie die Einführung der Energiesparlampe vor, ich weiß nicht, 10, 15, vielleicht sogar noch mehr Jahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Da gab es ja auf einmal, wir lassen uns die Glühbirne nicht nehmen mit den absurdesten Argumenten. Und heute wird keiner mehr eine Glühbirne kaufen. Die geht viel zu schnell kaputt. Die Entwicklung ist drüber hinweggegangen. Aber erstmal war das eine Umstellung, die bewusst für Klima und Umwelt gemacht werden muss. Und heute geht das in ganz anderen Maßstaben. Da ist die Glühbirne ja Peanuts gegen.
Jetzt hast du ja gesagt, gleichzeitig erleben wir viel mehr Wetterkatastrophen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Also die Einschläge kommen näher. Also der Druck, was zu verändern, wird ja viel größer. Und gleichzeitig wird die Gegenwehr viel größer. Was machen wir jetzt?
Ja, wir müssen die Herausforderung in irgendeiner Weise annehmen. Man muss sich, glaube ich, klar machen, das ist jetzt nicht das neue Normal, was wir erleben mit mehr Katastrophen, mehr Überschwemmungen und so, sondern das ist ein schneller Übergang zu noch viel schlimmeren Katastrophen. Und dem können wir nicht ausweichen. Es heißt ja immer von der Wissenschaft, in diesem Jahrzehnt müssten die Emissionen weltweit halbiert werden. Das Jahrzehnt ist halb rum und wir haben noch nichts reduziert. Es ist sogar noch ein bisschen gestiegen. Also da kommen wir nicht raus. Meiner Meinung nach geht dieses Rauskommen in die Richtung, dass wir uns klar machen, dass wir einen ganz mächtigen Verbündeten haben für den Klimaschutz. Und das ist die Wirtschaft. Mhm. Die Wirtschaft läuft jetzt so, dass erneuerbare Energien mit Abstand die billigsten sind. Keiner, der bei Verstand ist, fordert noch ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk. Sondern die energieintensiven Industrien, die Energieerzeuger weltweit fordern Ausbau der erneuerbaren Energien, möglichst mit mehr Subventionen in möglichst hohem Tempo. Und da wird sich auf die Dauer niemand gegenstellen können. Und das nimmt auch schnell an Schwung zu, ist mein Eindruck, aber nicht schnell genug.
Also es gibt einen mächtigen Verbündeten, die Wirtschaft. Trotzdem ist da einiges an Pessimismus und Sorge zu hören bei Georg Ehring, unserem Klimaexperten.
Ja, und mit Blick aufs nächste Jahr, also die USA bekommen Präsidenten, der angekündigt hat, Klimaschutzmaßnahmen zurückzufahren. In Deutschland stehen Neuwahlen an und Klimaschutz spielt bisher kaum eine Rolle. Da haben wir Georg gefragt, ob es denn trotzdem was gibt, was ihm in dieser Zeit Hoffnung macht.
Ja, das sind im Prinzip, ich habe schon die Hoffnung und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das Klimaschutzthema nicht tot zu kriegen ist. Ich mache das jetzt seit über 15 Jahren, kümmere ich mich intensiv ums Klima und da gab es immer Auf und Ab. Es gab Zeiten, wo das ein Unthema wurde und es gibt neben den erneuerbaren Energien, da haben wir ja schon drüber gesprochen, einen zweiten großen Verbündeten und das ist das Klima. Das Klima wird daran erinnern, dass es sich erwärmt und dass das schlecht ist für uns. Und es wird auch im nächsten Jahr massenweise Beweise dazu liefern. Das ist die Physik, die für solche politischen Konjunkturen völlig unempfindlich ist.
Ja, ist irgendwie auch eine Art von Optimismus, daran zu glauben, dass, ja, wenn es halt dann noch schlimmer wird, das wird die Menschen dann zumindest dazu bringen, zu handeln.
Muss es jetzt wirklich so weit kommen? Also müssen wir noch mehr Dürren und Überschwemmungen erleben, damit die Menschheit wirklich überall versteht, was auf dem Spiel steht und auch danach handelt?
Ja, zurzeit ist Klimapolitik kein Thema, für das PolitikerInnen viele Stimmen bekommen. Und wir haben uns gefragt, warum wächst die Einsicht nicht, dass es nicht langsamer, sondern wirklich viel schneller vorangehen müsste?
Ah, das wollen wir klären. Und zwar gemeinsam mit dem Soziologen Armin Nasehi. Was sagt einer dazu, der sich die großen Strukturen der Gesellschaft anguckt?
Der Soziologe würde sagen, dass fast noch nie solche starken Veränderungen in der Gesellschaft durch Einsicht produziert worden sind. Einsicht ist meistens etwas, was nach gelungenen Veränderungen im Nachhinein kommt. Wir wissen ja ziemlich genau, dass der CO2-Ausstoß gesunken werden muss, um es mal ganz einfach zu formulieren. Dann kann man feststellen, dass die Gesellschaft trotzdem, obwohl wir in Umfragen ziemlich genau wissen, dass die Menschen durchaus für Klimaschutz sind, und zwar durchaus nicht wenige Menschen, wenn das gewissermaßen Routinen in der Gesellschaft verändert, also unsere Lebensweise ändert, das, woran wir uns gewöhnt haben, dann ist es nicht so einfach. Die Gesellschaft ist nicht so leicht umzustellen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das ist natürlich auch ein Kampfthema, ne? Also die einen wollen Klimaschutz und schon wollen die anderen das deswegen nicht. Also im Kampf gewissermaßen um die Aufmerksamkeit von Wählerstimmen und Ähnliches können wir ja feststellen, dass etwa populistische Akteure fast alle eigentlich gegen Klimaschutzmaßnahmen sind. Und das ist ja nicht deswegen, weil es irgendwie ein Klimaschutzthema ist, sondern weil die Eliten dafür sind. Und so funktioniert leider Gottes eine Demokratie. Deshalb sind die Dinge nicht so einfach durchzusetzen. Man muss sich das Heizungsgesetz zum Beispiel angucken. Dann wird man feststellen, dass das natürlich für viele ein wunderbares, wie soll man sagen, ein Gottesgeschenk geradezu war, daran zu zeigen, was für bürokratische Monster man produziert, wenn man solche Sachen macht. Ne? Mhm. Jetzt ist das aus der Öffentlichkeit raus, das Thema, und jetzt funktioniert das fast ein bisschen. Also die Leute merken, okay, es ist ökonomisch womöglich für mich selbst sinnvoller, eine Wärmepumpe zu kaufen, als jetzt eine neue Gasheizung. Und schon funktionieren die Dinge im Hintergrund so ein bisschen. Und das ist eigentlich der Trick, den ich vorschlagen würde. Die Themen müssen eigentlich sich im Alltag bewähren können und vielleicht nicht jeden Tag in der Bildzeitung ganz oben dran stehen, weil zu den Hauptthemen wird automatisch gestritten und da, wo gestritten wird, entstehen Zweifel. Man könnte das an anderen Themen auch zeigen und gerade das Ökologiethema wird nur so funktionieren.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist der Ansatz so ein bisschen, die Dinge gar nicht so groß zu hängen, sondern im Kleinen durchzusetzen und da nicht so ein Riesenthema draus zu machen aus klimapolitischen oder Klimaschutzmaßnahmen. Ja. Nicht ganz?
Ja, also im Prinzip haben Sie mich richtig verstanden. Nur das kann man natürlich nicht zum Programm machen. Also ja. Das Problem von Politik ist ja, man kann ja nicht hingehen auf die Marktplätze und sagen, also wir wollen gerne Klimaschutz, wir wollen das Thema aber nicht so hochhängen, wir machen das lieber im Hintergrund und dann werdet ihr schon sehen, dass das funktioniert. Damit werden Sie weder Wählerstimmen bekommen, noch werden Sie in den Zeitungen irgendwie einen Kredit bekommen, sondern man muss natürlich durch den Durchlauferhitzer der starken Diskussion. Und man muss ja doch sagen, es ist ja heute, also niemand, der irgendwie ernst zu nehmen ist, wird heute sagen, dass dieses Klimathema kein wichtiges Thema ist. Das sind ein paar Deppen, die das, wenn ich das so bayerisch sagen darf, die das wirklich völlig in Frage stellen. Das wissen alle. Aber die Technik, dahin zu kommen, das ist die Frage. Das heißt, der Demokratie ist es gelungen, dieses Thema überall einzupflanzen. Aber jetzt muss man Entscheidungen treffen, unter denen das geht. Also kaum jemand zum Beispiel weiß, dass wir sowas wie eine CO2-Bepreisung in Europa haben, die interessanterweise Erfolge erzielt. Oder sich die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich die Mobilität stärker auf Fahrräder und etwas umzusetzen. Entweder sie machen eine große Kampagne und diskutieren das, oder wie das in München zurzeit passiert, man erlebt jede Woche irgendeine Straße, wo der Fahrradweg verbreitert wird und man sich langsam daran gewöhnt, dass das passiert. Mit dem Auto dauert es ein bisschen länger. Niemandem wird verboten, mit dem Auto zu fahren. Es lohnt sich aber nicht mehr, mit dem Auto zu fahren, weil es viel zu lange dauert. Also es ist jetzt eine idealisierte Vorstellung, wie ich das wiedergebe, aber so findet sozialer Wandel hauptsächlich statt. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, einerseits optimistisch sein zu können, dass sich auch andere Dinge ändern, andererseits analytisch zu sehen, dass das Veränderungsprozesse sind, die tatsächlich Schritt für Schritt nur dann passieren, wenn sie sich tatsächlich im Alltag bewähren können. Ich komme immer wieder auf diese Formulierung zurück. Bewähren heißt auf soziologisch gewissermaßen, dass im Alltag Veränderung aushaltbar geworden ist. Und das ist außerordentlich wichtig. Mhm. Wenn ich vielleicht das noch sagen darf, es gibt auch so einen interessanten sozialen Ungleichheitsbias dabei. Ne? Also Leute wie ich zum Beispiel, wenn die Gaspreise zwischendurch etwas zu hoch werden oder man über CO2-Bepreisung das für Energie mehr bezahlen muss, dann ist bei meinem Einkommen das eigentlich keine große Sache. Ne? Mhm. Aber man muss auch daran denken, dass es natürlich private Haushalte gibt, die auf Kante gebaut sind und jetzt wird die Energie nur um 20% teurer und schon ist die ganze Haushaltsrechnung durcheinander und dann bewährt sich das im Alltag natürlich nicht. Und da sehen Sie, wie komplex das ist, Dinge, die geändert werden müssen, tatsächlich auch in die Fläche zu bringen.
Ja, jetzt war ich nah dran, meine schlechte Laune zu verlieren und Ihren Optimismus zu teilen, weil Sie gesagt haben, so schön erzählt haben, was alles schon wirklich sich verändert hat. Das ist ja tatsächlich auch richtig. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir da hingucken, um nicht völlig den Mut zu verlieren. Gleichzeitig denke ich aber doch, es muss doch noch viel mehr und viel schneller passieren.
Genau.
Und jetzt haben Sie ja ein Buch geschrieben, ne, die Kritik der großen Geste, also dieses ständige, womöglich auch Weltuntergangsszenario, das ergibt keinen Sinn, weil es uns nicht vorwärts bringt. Aber was bringt uns denn vorwärts, wenn wir doch feststellen, das reicht alles noch nicht? Das muss schneller gehen.
Es wird nie reichen. Also das muss man leider sagen. Wir werden nie die Geschwindigkeit bekommen, die wir eigentlich brauchen. Und das ist natürlich tatsächlich eine schlechte Nachricht. Aber vielleicht reicht manchmal ein empirischer Blick. Ich habe mir die Mühe gemacht, in der letzten Zeit mir tatsächlich mal Orte in der Gesellschaft direkt anzugucken, wo an diesen Dingen gearbeitet wird. Also man muss mal in die ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten gehen, wo junge Leute sind, die da was machen wollen und auch tun. Und wir entwickeln Technologien, die über Speichertechnologien tatsächlich in der Lage sind, die Dinge zu machen, die man braucht. Also gucken Sie mal in Stadtwerke, die sich wahnsinnig interessante Dinge ausdenken. Also ich würde mal sagen, ohne das schön zu reden, also weiß Gott nicht schön zu reden, in dieser Gesellschaft passiert bereits eine ganze Menge, was zum Teil überhaupt nicht sichtbar wird. Und das finde ich eigentlich interessant. Wir müssten vielleicht viel positivere Geschichten darüber erzählen. Nicht indem wir lügen und sagen, also so tun, als sei alles gut. Es ist natürlich nicht alles gut, aber die Gesellschaft ist selber schon kreativer, als wir denken. Und politisch muss man vielleicht diese Orte genauer identifizieren, um ihnen zu helfen, noch kreativer werden zu können. Zum Beispiel durch Infrastrukturpolitik. Ja. Und schon hört sich die Diskussion ganz anders an als der starke moralisierte Diskurs, dass wir unser Leben jetzt am besten heute Nachmittag noch ändern.
Und wie kriegen wir eine Mehrheit dafür?
Ja, durch Klugheit. Also diese Mehrheiten entstehen wahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Dinge sich einigermaßen bewähren, dann werden sie auch gewählt. Mit Maximalforderungen, die akademisch und moralisch am besten funktionieren, wird das in der Öffentlichkeit leider nicht gehen. Deshalb spreche ich von der Kritik der großen Geste. Ich habe nichts gegen die Ziele und ich habe auch nichts gegen die ja durchaus auch ethisch relevanten Fragen, die da gestellt werden müssen. Aber man muss ja irgendwie politisch auch realistisch nachdenken über die Dinge und das versuche ich in dieser Form zu machen.
Ja, also uns haben Sie, glaube ich, schon ein bisschen besseres Gefühl verschafft. Das ist doch schon mal gut.
Ist schon mal was, genau. Ja,
vielen Dank dafür.
Ja, wow, das war jetzt viel Theorie. Kommen wir mal zur Praxis.
Kommen wir nämlich zu einem Mann, der sich beruflich um Klimaschutz kümmert, in der Stadt Marburg in Hessen.
Michael Kopatz, der ist dort seit 2,5 Jahren Dezernent für Klimastrukturwandel, Bauen, Stadtplanung und Mobilität. Er hat vorher viele Jahre als Umweltwissenschaftler gearbeitet. Ja, und jetzt kümmert er sich darum, dass das Schwimmbad ein neues Dach bekommt und dass städtische Gebäude weniger CO2 verursachen und dass Radwege sicherer werden.
Ja, er versucht, die Menschen in Marburg mit allen möglichen Mitteln weg vom Auto zu bringen und hin zu umweltfreundlicheren Fortbewegungsmitteln. Und damit macht er sich nicht nur Freunde, die Opposition aus CDU, FDP und Marburger Bürger, die nennt ihn Marburgs Umerzieher. Aber er lässt sich davon nicht abbringen, weiterzumachen. Und wir haben ihn gefragt, wie er das hinkriegt.
Grundsätzlich erzähle ich immer viel von dem, was wir geschafft haben. Mhm. Und das wäre auch mein Rat an alle Leute, die sagen, ja, warum sind wir jetzt so im Hintertreffen mit dem Klimaschutz? Warum tut sich so wenig oder gar nichts? Oder geht es sogar rückwärts? Kann man auch mal auf das zurückschauen, was bisher geschafft wurde. Und das ist gar nicht so wenig. Ja. Nur bei dem Ausbau der Erneuerbaren kann man das jetzt sehr gut sehen. Und all das, was man überhaupt beobachten kann, liegt an dem Engagement von Menschen.
Mhm. Und auf wen setzt man da? Also wenn man die Frage stellt, Klimaschutz, wer kämpft da eigentlich noch? Wer will das noch? Und du sagst, das Engagement der Menschen ist eigentlich gefragt. Wer kann das sein? Wie kriegt man das hin?
Es passiert ja, dieses Heizungsgesetz zum Beispiel. Ja. Natürlich wurde das sehr kräftig gesehen, aber wir haben es jetzt. Ja, und da sind Dinge auf die Piste gesetzt worden durch politischen Druck. Also, dass das Heizungsgesetz gekommen ist oder der Ausbau der Erneuerbaren, das können sich die Menschen, die bei Friday for Future dafür demonstriert haben, auf die Fahnen schreiben. Das haben die mitverantwortet. Nur fühlte ich das für mich, wenn ich auf der Demo war, nicht so an. Man erfährt natürlich nicht diese Selbstwirksamkeit. Also es ist immer gut, wenn man auch selber was gemacht hat. Aber da muss man eher in seinem unmittelbaren Handlungsfeld gucken. Also zum Beispiel, was ich im Parkplatz okkupieren oder sowas oder einen Baum pflanzen oder versuchen in der Kommunalpolitik vor Ort, da kann man ja schon teilweise Sachen bewirken durch Druck.
Was hast du bewirkt?
Naja, jetzt bin ich ja Dezernent, da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Ja, eben.
Ich habe eine ganze Liste mit so kleinen Erfolgen, aber ich kann ja mal sagen, was ich bewirkt habe, als ich noch nicht Dezernent war. Das ist ja für die Zuhörer eher dann interessant. Zum Beispiel haben wir dann dafür gesorgt, dass 2 Parkplätze aufgegeben wurden und da eine Bank hingekommen ist. So, da konnte ich dann immer dran vorbeifahren und sagen, Herr Kim, das hast du jetzt mit bewirkt, ja.
Aber wenn ich da parken wollte, wäre ich aber sauer.
Ja, andere waren natürlich sauer. Das ist allerdings mein Schicksal. Ich will Veränderungen. Und im Grunde wollen die Leute ja keine Veränderung. Es sei denn, ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Ja. Dann ist es allerdings beim Thema globale Erwärmung oder Klimahitze ist es dann natürlich zu spät.
Muss man aushalten, dass Menschen einen dann hassen, wenn man für solche Dinge steht? Oder zumindest angreifen? Ja.
Das muss man aushalten. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Parkstreifen abbaut und dafür einen Radweg anlegt, dann gibt es unheimlich viel Wut und Protest von denen, die den Parkplatz dort verloren haben oder die den vermissen. Und es gibt auch viele, die sagen, ich finde das super. Ja, die fahren da lang mit ihrem Fahrrad und die hörst du nicht in der Stadt. Ja. Und das haben wir hier in Marburg anders gemacht. Die haben dann kleine Feste gemacht und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit gemacht in ihrer Szene und das gefeiert. Die stillen Genießer, die das gut fanden, die melden sich halt nicht. Und das kann man schon ändern. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Stadt an und so weiter und die politischen Akteure und Konstellationen. Man kann schon durchaus eine Menge erreichen, aber man wird nie das Gefühl haben, dass man jetzt maßgeblich dazu beigetragen hat, den Planeten zu retten. oder die Menschheit zu retten.
Aber müssen wir dann nicht viel öfter feiern, was wir erreicht haben? Ja. Um den Fahrradweg
ist tatsächlich das
eine, um tatsächlich einfach Spaß zu haben, wirklich an dem, was wir da tun, und nicht immer nur die Ängste zu schüren?
Genau, also das mit diesem kleinen Radweg, das war zum Beispiel, das war freudvoll. Ja, und das ist für mich auch eine Aufgabe hier innerhalb der Verwaltung rein. Weil die Leute, ob das jetzt die Radwege bauen sind oder die sich über Klimaschutz engagieren, die kriegen, also ich sag mal, es gibt 30 Meckermails und eine positive. Mhm. Und diese permanente negative Resonanz, ne, das unterwandert auch das Selbstwertgefühl der Kolleginnen und Kollegen hier. Ja, und dann fühlt man sich schlecht, ja, und man ist ständig ungenügend und es geht alles nicht schnell genug. Und was ich mir hier zur Aufgabe gemacht ist, genau Erfolge feiern, auch intern, dass wir Bilder machen, Vorher-Nachher-Bilder, dass wir uns selber zu Bewusstsein schaffen, so, was haben wir erreicht? Ne? Und das macht was mit den Leuten. Und wenn ich immer nur nach vorne gucke, und das gilt beim Klimaschutz auch, wenn ich immer nur sehe, was noch kommen muss und woran es fehlt, dann sorge ich selber dafür, dass ich mich schlecht fühle. Ich will natürlich auch nicht, dass wir uns was vormachen so, ne, und sagen, ja, läuft alles super, ne, Technologie offen, kriegen wir alles schon. Ja. Ich bin ja auch nicht naiv, aber ich sehe halt für mich schon auch die Aufgabe, gerade bei jungen Leuten das Gefühl zu geben, dass sich ihr Engagement lohnt. Mhm. Und das kann man über die letzten 30 Jahre ja auch wirklich sehr gut darstellen. Wir sind nur da, weil Menschen sich engagiert haben. Zwar hat Politik Rahmenbedingungen verändert, aber das haben sie nur gemacht aufgrund vom politischen Druck. Und das ging los mit der Anti-AKW-Bewegung. So, das waren die ersten Engagierten. Und jetzt hat es eine Dynamik angenommen, dass selbst Texaner und Chinesen wie irre in Erneuerbare investieren. Und das hat nicht zuletzt im Engagement auch der Bundesbürgerin hier seinen Anfang genommen.
Michael, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin für das Gespräch. Wir sind überraschenderweise doch positiver, glaube ich, im Ganzen irgendwie und optimistischer in diesem Interview und auch in dem davor mit Herrn Nassehi. Das ist irgendwie ganz interessant. Also schön, dass wir so ein bisschen auch mit Optimismus daraus gehen können.
Was geht?
In dieser Rubrik stellen wir ja meistens Ideen vor, was man tun kann für mehr Klima-, Umwelt- und Artenschutz.
Und einiges haben wir ja schon mitgekriegt von unseren Interviewpartnern. Aber wir haben sie auch nochmal explizit gefragt, was sie für Ideen haben. Also was könnten Vorsätze sein für das neue Jahr?
Unseren Deutschlandfunk-Klimapolitik-Experten Georg Ehring haben wir gefragt, ob ihm was einfällt, was man leicht umsetzen kann.
Ja, mehr gehen und weniger Autofahren.
Noch ein Spezialtipp, wohin gehen, mit was gehen,
warum gehen,
was hören beim Gehen.
Ja, also es ist einfach umweltverträglich, Fußgängerverkehr, Radverkehr zu nutzen. Da merkt man, dass man mehr von der Umwelt mitkriegt, gerade wenn man keine Knöpfe auf den Ohren hat. Und die Umwelt auf diese Weise bewusster und langsamer wahrzunehmen, dann lernt man ganz neue Dinge zu entdecken, die man im schnellen Vorbeirauschen nicht mitkriegen würde. Und fürs Klima bringt das auch was, wenn man seine Ziele in etwas kürzerer Entfernung hat und das alles ein bisschen bewusster wahrnimmt.
Mhm. Und vielleicht hätte man dann auch Zeit, darüber nachzudenken, was uns der Soziologe Armin Nassehi gesagt hat. Der hat nämlich geantwortet, wie Soziologen eben oft antworten, ein bisschen kompliziert.
Haltet euch fest.
Jeder Mensch, der sich ändern muss, das Neujahr ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Ich bin zum Beispiel, seit ich lebe, für mein Gewicht zu klein und weiß genau, wie man das ändern müsste. Aber die Praktiken, die ich dafür brauche, die bewähren sich im Alltag nicht. Deshalb muss man sich fragen, wie kann man diese Praktiken in kleinen Schritten ändern, damit das wirklich funktioniert. Ich hoffe auf das nächste Jahr.
Und was könnte da ein kleiner Schritt sein? Also jetzt brechen wir es mal wirklich so ganz alltäglich runter. Also an ihrer Größe, dass sie sich besser zu ihrem Körpergewicht angleicht, da können wir jetzt nichts machen, aber...
Ich kann natürlich nicht größer werden, das ist schon klar, aber ich kann das Missverhältnis ändern und ich weiß zum Beispiel doch aus eigener Erfahrung, wenn das sehr ernst beantwortet, dass man am Alltagsverhalten ein paar Dinge ändern müsste und dann kommt das andere fast automatisch mit. Also dieses indirekte Denken, also die Komplexität einer Situation tatsächlich anzuerkennen, das ist, glaube ich, wichtig. Also der Satz, dass man weniger essen müsste, ist so ähnlich wie der Satz, dass man weniger CO2 ausstoßen sollte. Beides findet unter sehr komplexen Bedingungen statt. Und der Soziologe Soziologe redet eben auch über seine persönlichen Dinge mit so komischen Sätzen.
Ja, Matthias, ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie einen konkreten Tipp extrahieren konntest für ein nachhaltiges Leben.
Also ich nehme schon mit, ich soll mich nicht überfordern. Das finde ich eigentlich schon mal angenehm. Und Verhaltensänderungen sind eben nicht einfach. Wir haben halt unsere Routinen. Also Geduld haben, ich mit mir selbst, ich mit der Gesellschaft, die Gesellschaft mit sich. Mhm. Aber trotzdem kleine Schritte machen, das nehme ich mit.
Ja, der Lokalpolitiker und Marburger Klimadezernent Michael Kopertz, das wundert einen jetzt nicht. Ne? Der geht da ein bisschen konkreter an die Sache ran, hands-on. Mhm. Er findet, es ist immer eine gute Idee, politisch Präsenz zu zeigen, zum Beispiel auf Demos.
Also mein Wunsch wäre, wenn die Zuhörerinnen sich etwas vornehmen für das nächste Jahr, was sie machen sollen für den Klimaschutz, also dann sollen sie zumindest einer Demo fahren in diesem Jahr, im kommenden Jahr. Und wenn sie mehr machen wollen, vielleicht 2, 3 oder 4. Oder sie engagieren sich in ihrem Nahbereich irgendwo für irgendwas oder unterstützen eine Initiative, die sie verstärken wollen. Das würde ich mir wünschen. Ich habe ganz bestimmt nicht den Wunsch, dass jemand ein Kilo weniger Fleisch isst oder so etwas oder sein Auto stehen lässt. Weil das ist natürlich eine schöne Sache, wie so eine Diät, aber viel wirksamer finde ich, wenn man versucht, etwas auszustrahlen, dass die Rahmenbedingungen sich verändern, in denen wir leben.
Hm. Das ergänzt sich ja eigentlich, finde ich. Also kleine Schritte machen, aber nicht alleine. Mhm. Dann werden die Schritte vielleicht insgesamt größer und man fühlt sich auch nicht einsam dabei und man kann sich gegenseitig Mut machen und miteinander feiern, wenn was geklappt hat. Das haben wir jetzt auch gelernt. Ja. Das nehme ich jetzt einfach mal mit aus dieser Folge. Und du?
Ja, ein Satz, der bei mir sehr nachhallt, den hat der Soziologe Armin Nasseri gesagt, dass Veränderungen in einer Gesellschaft meist nicht durch Einsicht kommt, dass die Einsicht eher später kommt, wenn die Veränderung geklappt hat. Irgendwie glaube ich, dass er recht hat. Und dann gibt es die Journalistin in mir, die sagt, naja, aber wenn wir Leute gut informieren, dann ziehen sie daraus Schlüsse und so kommt die Gesellschaft voran. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese beiden Denkweisen irgendwie zusammengehen. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drauf rumdenken.
Deine Minute Natur.
Ja, wir machen jetzt genau das, was Georg uns empfohlen hat. Wir gehen spazieren.
Akustisch. Im Schnee, Wald, Stille, die eigenen Fußstapfen hören. Mhm. Und damit sagen wir Tschüss. Anfang Januar machen wir eine kleine Winterpause. Die nächste Folge gibt es dann im neuen Jahr am 10. Januar.
Kommt gut rein, wünschen Matthias und Aglaya.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.